Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, oder ich habe darüber gesprochen, ihr habt gehört, alles Verborgene wird offenbar werden. Erinnert ihr euch? Alles Verborgene wird offenbar werden. Solltest du reinhören. Es ist immer interessant zu beobachten, was Leute im Internet auch gerne hören wollen und was nicht. Also was ich festgestellt habe, wenn es zum Beispiel so Predigten gibt in die Richtung, lass mal Licht in dein Leben kommen oder räum mal auf oder mach doch mal klar Schiff, klicken Leute nicht so gerne an. Aber wenn dann zum Beispiel ist, Leben satt, wie da, ja, das will ich. Oder bring den Feind zum Schweigen, ja, das ist auch gut. Leben im Überfluss, oh ja, das ist auch gut. Schon sehr interessant, was man so hören will. Ich habe heute Morgen einen kurzen Ausschnitt auf Bibel-TV von einer Predigt von Theo Lehmann gehört, Pfarrer Theo Lehmann und Evangelist. Und er sagt, er spricht ja auch über die Konsequenzen, wenn wir mal von dieser Erde gehen und wenn wir sterben, dass es einem sich verantworten geben muss und auch einem vor Gericht kommen gehen muss. Und er sagt, das hören die Leute nicht so gern. Und ich werde dann gefragt, er würde gefragt, ob er immer drohen müsse, so nach dem Motto. Aber er spricht ganz einfach über die Konsequenz, ohne Jesus wirklich verloren. Das ist keine Drohung. Und er hat ein schönes Beispiel gebracht, auch so, wenn du zum Arzt gehst mit riesen Bauchschmerzen und der Arzt untersucht dich und er stellt, dein Blinddarm ist kurz vor dem Durchbruch und er sagt, Sie müssen jetzt dringend operiert werden, sonst sterben Sie. Ist das eine Drohung? Nein, es ist keine Drohung. So. Und wir sehen, wie Menschen das so unterschiedlich beobachten. Jemand hatte hier auch ein Bild jetzt vom Gottesdienst oder während des Lobpreises und in diesem Bild war, wie Gottes Licht auf verschiedene Personengruppen fiel, die hier in diesem Gottesdienst sind. Und sie waren in seinem Licht. Und wenn sie so in seinem Licht waren, dann sah man so Flecken und Schatten in ihrem Leben. Meistens will uns das zum Erschrecken bringen. Aber der Herr sagt, in meinem Licht, so war das diese Botschaft, wird es offenbar. Und der Herr macht Dinge offenbar, damit sie entfernt, beseitigt werden können und alles hell und Licht ist. Und er sagt nicht nur, guck mal, so siehst du aus, sondern er sagt, ich helfe dir, ich reinige dich. Und, so, du solltest einfach nicht das Licht Gottes scheuen, sondern zulassen, dass er da in dein Leben reinleuchtet. Letztes Mal haben wir damit auch abgeschlossen. Alles wird auf jeden Fall offenbar werden einmal. Wir haben gesagt, entweder wir richten uns jetzt selbst. Wer sich selbst richtet, kommt nicht ins Gericht. Spätestens die Gläubigen vor dem Richterstuhl Christi und dann die Ungläubigen nach dem tausendjährigen Reich in der zweiten Auferstehung zum ewigen Gericht. So, ich habe also letztes Mal so dieses Offenbarwerden des Verborgenen oder Geheimen und so weiter hervorgebracht, so vom Negativbereich. Ich will verstecken, hoffentlich kommt es nicht raus. Und da habe ich gezeigt, es kommt immer alles raus. Heute möchte ich die andere Seite belegen. Alles Gute wird offenbar und belohnt werden. Alles Gute wird auch offenbar und belohnt werden. Meistens ist es ja so, dass wir nur das sehen, das Negative, das wird mal offenbar. Hüte dich, pass auf. Und aber Gott, es ist auffällig, auch in den Bibelstellen, sehr oft wird gesagt, das Gute und das Böse wird offenbar. Das Gute und das Böse, das Gute und das Böse. Ich habe letztes Mal den Schwerpunkt ja gerade in die eine Richtung gelegt, haben auch das, was wir verbergen sollen und was uns hindert, in einem geistlichen, ausgeglichenen, gesunden Leben mit dem Herrn zu stehen und was auch unsere Seele krank macht. Also, letztes Mal alles Verborgene wird offenbar. Heute alles Gute wird offenbar und belohnt werden. Wenn wir in Hebräerbrief 10,34 reinschauen, dann stellen wir etwas ermutigend fest von Leuten, die gefangen sind, die gelitten haben, die man bestohlen hat, denen man ihr Eigentum weggenommen hat. Und diese Leute haben das mit Freuden hingenommen. Hebräer 10, 34, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, schreibt Paulus an die Hebräer, also ich gehe davon aus, dass Paulus der Schreiber war, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Also ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, habt euch also nicht abgeschottet, sagen, naja, mit denen haben wir jetzt nichts zu tun. Und die Schrift sagt, dass wir der Gefangenen gedenken sollen, so als wären wir Mitgefangene werden. Ihr Schicksal sollte uns nicht unberührt lassen und auch nicht unbeteiligt lassen. Ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Warum? Ganz simpel und einfach, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Da ihr wisst, wir haben was Besseres als das irdische Haus. Wir haben etwas Besseres als einen guten Job, den wir natürlich hier auf dieser Erde brauchen. Das Haus, die Wohnung, was wir hier auf dieser Erde brauchen. Aber das, wo wir einmal hinsteuern, wo wir hinwollen, ewiger Besitz ist ein bleibender Besitz. Wenn hier alles vergehen wird, aber unser ewiger Besitz, der bleibt. Da ihr wisst, warum habt ihr das mit Freuden aufgenommen und auch Dinge ertragen? Da ihr wisst, weil ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Es ist gut, diese Ausrichtung zu haben, egal was mir hier auf der Erde geschieht und mir widerfährt, ich habe etwas Besseres und Bleibendes und Ewiges, das nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen wird. Und ich habe schon hier zu Lebzeiten im Glauben und im Geist dieses Erbe angetreten. Und dass viele der Dinge, die wir hier im Glauben sehen oder wie die Schrift sagt, auf Hoffnung hin leben. Hoffnung ist wie Glaube in der Bibel, ist nicht, ich hoffe, ich komme an. Hoffnung in der Bibel heißt, ich weiß, ich komme an, ich weiß nur nicht wann. Das ist ein Unterschied, okay? Habe ich ja schon mal erklärt. So, da ihr wisst, dass ein besserer und bleibender Besitz ist. 1. Thessalonicher 1, Vers 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Also Paulus spricht von sich und seinem Team, wie sie gegenüber der Gemeinde stehen, wie sie bezüglich der Gemeinde eingestellt sind. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor Gott, unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken. Wir beten für euch unablässig und wir denken an das Werk des Glaubens. Das heißt, ihr Glaube war sichtbar, er war vorbildlich, so dass sie selber ihre Freude hatten. Und ich denke nicht nur an das Werk des Glaubens, sagt Paulus hier im Thessalonicher, und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und die Bemühung, eure Mühsal, das ist das Wort Bemühung, das heißt auch Mühsal, Schwierigkeit, Bedrängnis, die Beschwerde, die ihr in eurem Leben habt. Also wir denken unablässig an euch in unseren Gebeten, preisen Gott den Vater, danken Gott dem Vater für das Werk des Glaubens, auch für die Beschwernisse, dass ihr damit Liebe durchgeht und aushaltet. Und das Ausharren, also eure Geduld, euer Ertragen, eure Ausdauer. Ja, man könnte manches Mal, wie man so schön deutsch sagt, die Krise kriegen. Aber ihr habt euch entschieden, nicht die Krise zu kriegen, sondern in Ausdauer mit dem Herrn den Weg zu gehen. Paulus sagt, das ist ein wunderbares, ein herrliches Vorbild in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus oder wörtlich in der Hoffnung unseres Herrn Jesus Christus. Das macht deutlich, diese Schriftstellen, ja, dein Glaube wird an deinen Taten gelesen und offenbar. Unser Glaube, das, was wir glauben, wird ein sichtbares Resultat haben. Man wird es also sehen. Paulus sagt, wir sehen das an euch. Wir sehen das Werk des Glaubens, also eurem Glauben folgen tatsächlich Werke, entspringen Werke, begleiten Werke. Aus eurem Glauben heraus kommt ein Ausfluss göttlicher, geistlicher Werke, die Gott vorbereitet hat, wie wir es ja kennen vom Hebräerbrief vor Grundlegung der Welt. Und dann sagt er, ja, dein Glaube wird an deinen Taten gelesen und offenbar. Jakobus 2, den Vers 7, so ist auch der Glaube, 17 ist es, Entschuldigung, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber, Vers 18, jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Also du hast Glauben, ich bin halt mehr der Werketyp, du bist halt mehr der Glaubenstyp. Und Jakobus sagt, da lügst du dir selber was in die Tasche. Er sagt, zeig mir deinen Glauben ohne Taten, ohne Werke, ohne sichtbare Resultate. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke Und ich werde, sagt Jakobus, ich zeige dir meinen Glauben aus meinen Werken. Das heißt, du wirst meinen Lebensstil beobachten, du wirst beobachten, wie ich mich verhalte, wie ich lebe, wie ich mein Leben gehe, wie ich mein Leben gestalte in dieser Welt oder auch mich gegenüber anderen verhalte. Du wirst nur mein Leben ansehen und mein Leben wird dir predigen. Also noch einmal, es wird jemand sagen, du hast Glauben, ich habe die Werke. Jakobus ist fast spöttisch, zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Zeig mir ohne Werke, sagt, du bist gläubig und das Leben spiegelt den Glauben nicht wider. Ich werde dir dann aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du musst mich nur beobachten und du wirst sehen, so wie ich lebe, daraus wirst du erkennen, ich bin Christ. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder Zeugnisse gehört, auch wenn Leute im Berufsleben sind oder Schule und anderen Orten. So haben sie mir gesagt, weißt du, Herbert, ich bin richtig erbaut worden. Da sind Leute zu mir gekommen und ich habe nichts über Jesus gesagt, ich habe nichts über Glauben gesagt, nichts dergleichen. Ich war nur einfach dort anwesend und auf einmal sagten die Personen, mit denen ich zusammen war, sie sind Christ, oder? Ja, woraus schließt du das? An deinem Leben, an deinem Verhalten, so wie du dich benimmst, gibst, du bist ein Christ. Also verstehen wir, der Glaube, und das ist, was Jakobus sagt, du kannst mich beobachten, daran wirst du erkennen, dass ich Christ bin. Und hat ja mal irgendjemand gesagt, predige das Evangelium allen Menschen und wenn nötig, nimm Worte mit. Oder gebrauche Worte. So, Jakobus sagt, ich zeige dir also meinen Glauben aus meinen Werken. Vers 26, denn wie der Leib, der Körper, dieser Körper, ohne Geist tot ist, wenn wir wissen, wenn wir sterben, geht unser Geist aus diesem Körper, richtig? Denn wie der Körper ohne Geist tot ist, zu Deutsch ist, wie dieser Körper ohne Geist eine Leiche ist. Wenn dein Geist dich verlässt, wenn du stirbst, dann was liegt denn da? Eine Leiche. Oder? Da liegt kein Steak, da liegt deine Leiche. Okay. Denn wie der Leib ohne Geist, der Körper ohne Geist tot ist, eine Leiche ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also ein Glaube ohne Werke ist eine Leiche, sagt Jakobus. Ein Glaube ohne sichtbare Auswirkungen im Alltag ist eine Leiche. So ist es auch mit dem Glauben. Der Glaube ohne Werke ist tot, ist eine Leiche. 1. Timotheus 5 hatte ich letzte Woche gelesen in Bezug auf offenbar werden. Ebenso sind auch, die letztes Mal hatte ich noch den anderen Part gelesen, auch das Negative offenbar wird. Heute lese ich nur das Positive. 1. Timotheus 5, 25, ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar. Und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. So, also auch die guten Werke werden offenbar. Letztes Mal habe ich gesagt, das Böse wird offenbar, das Heimliche, das Negative. Aber mein lieber Bruder, meine Schwester, du musst wissen, das Gute wird offenbar. Marei hat mich letzten Sonntag nachher der Predigt angeschaut und sagt sie, ja, du, auch dieses Offenbarwerden, das Gute wird ja genauso offenbar. Sag ich, ja, sie hat recht. Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich Teil 2 draus. Das ist genau der Punkt, Teil 2. Und das ist es auch, dass so sind auch die guten Werke vorher offenbar. Und die Schrift sagt, und da ziehe ich nochmal schnell ein paar Verse nach, das Verborgene wird offenbar und belohnt werden. In Prediger 12, 14 hatten wir letztes Mal gelesen, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Du musst dir keine Sorgen machen, wenn du Gutes getan hast, wenn du Gutes tust, wenn du im Guten lebst, wenn das so ist. Und du sagst, keiner sieht es, kriege ich denn keinen Lohn für meine guten Taten, kriege ich keinen Lohn, dann sagt Gott dir, es wird mal offenbar werden. Und die Schrift sagt, es gibt Lohn für euer Tun. Es mag sein, dass dich niemand belobigt, es mag sein, dass deine Aktionen, deine Aktivitäten, dein Glaubensleben vielleicht ein Leben im Verborgenen ist und du denkst, ja, werde ich Lohn empfangen? Gott sagt, du wirst Lohn empfangen. Hallo? Du wirst Lohn empfangen. Du wirst Lohn empfangen, wir werden aber hinterher ein paar Dinge intensiver sehen. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder das Böse, über alles Verborgene ins Gericht bringen, offenbar werden. Lukas 8, 17, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Nichts. Nicht nur das Negative, sondern auch das Positive. Es ist nichts so verborgen oder es scheint so untergegangen zu sein, dass man es nicht mitkriegt. Es ist nichts so verborgen, was nicht offenbar wird. Und es ist auch nichts so geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Weißt du, dann denke ich immer auch an diese Leute, die im Untergrund leben, in Verfolgung. Die Regierungen dieser Welt und ganz besonders auch in der arabischen Welt, sie wollen unsere Brüder und Schwestern zum Schweigen bringen. Und gerade wenn wir in die muslimische Welt hineinschauen, dann stellen wir fest, es ist schwierig, den Glauben nach außen zu leben. Allein sich zu bekehren oder in vielen Ländern eine Bibel zu besitzen, bedeutet das Todesurteil. Und sie müssen es heimlich tun, sie müssen heimlich sich in Häusern treffen und sie müssen heimlich ihre Bibelstudien haben oder sie treffen sich via Skype, obwohl das ja jetzt auch wieder ausgekundschaftet und ausspioniert werden soll und belauscht werden soll und wahrscheinlich ist das schon längst belauscht, es kommt jetzt nur raus, bevor es dann richtig aufs Tapet kommt, sagen sie lieber, wir haben es vor, dabei machen sie es wahrscheinlich schon dauernd, aber wie auch immer, dieses Verborgene, sie leben im Verborgenen ihren Glauben und sie sagen oft, vergesst uns nicht, denkt an uns, betet für uns, dass wir im Glauben durchhalten. Und weißt du, was ich stark finde? Der Iran versucht, die Gläubigen zu unterdrücken. Er versucht, sie wirklich im Untergrund in die Gefängnisse zu bringen, Folter oder um sie zu töten aufgrund ihres Glaubens. Aber weißt du, in der ganzen Welt ist es publik, dass die Gemeinde Jesu Christi im Iran wächst. Jesus sagt, das, was im Verborgenen geschieht, was man heimlich vielleicht nur bereden darf, es wird man von den Dächern ausrufen. Und man ruft es aus in diese Welt, über die Satellitenschüsseln, über die Newspaper und all diese Medien, die heute da sind. Man ruft es aus, die Gemeinde Jesu Christi wächst. Man will sie mundtot machen, man will sie zum Schweigen bringen. Man will sagen, hey, euch darf es nicht geben. Und je mehr man sie bekämpft, umso stärker werden sie. Umso mehr Leute bekehren sich. Und umso mehr sind Leute, die im Untergrund leben. Aber es ist publik in der Welt, dass zigtausende ihren Glauben leben und dass Jesus Christus der Herr ist, auch im Iran, selbst wenn die Ayatollahs das nicht wahrhaben wollen. Es wird offenbar. Jesus sagt, es kommt alles ans Licht. Es kommt alles ans Licht. Auch das, wo Menschen in Verborgen leben. Und da sind sicherlich Leute, wir haben ja Zuhörer auf der ganzen Welt. Und wenn du da in Bedrängnis und Verfolgung bist, dann musst du wissen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass wir hier in der Citykirche, wir beten für euch. Wir beten für euch, dass ihr im Glauben gestärkt werdet und dass ihr durchhaltet und dass ihr einfach zu Jesus steht und bei Jesus bleibt. Ihr seid von uns nicht vergessen. Wir lieben euch und wir schätzen euch und wir ehren euren Einsatz und euren Dienst, den ihr in euren Ländern tut. Auch natürlich in der ganzen hinduistischen und buddhistischen Welt, wo die Kinder Gottes so unter Druck stehen. Lukas 12, 2 und 3 hatten wir letztes Mal auch gelesen. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt. Und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Auch das wird aufgedeckt. Der Druck, die Repressalien, die Folter, die unsere gläubigen Brüder und Schwestern in diesen Ländern ausgesetzt sind. Es kann nicht verheimlicht werden. Es ist offenbar. Es ist auf den Tisch gekommen. Die ganze Welt weiß, da sind Dinge, die laufen im Unrecht. Da geschieht Unrecht. Da werden Menschen wegen ihres Glaubens diskriminiert, gefoltert und auch getötet. So wie wir es ja auch von einem Pastor hörten, der uns kürzlich hier besuchte und sein Zeugnis gegeben hat. Es ist nichts verdeckt. Die müssen wissen, sie können es nicht verdecken. Das Volk Gottes wird offenbar werden. Egal, wie man es zum Schweigen bringen will. Egal, wie man ihnen einen Klappendeckel geben möchte, also den Mund verschließen will, einen Maulkorb versetzen will. Es wird nicht funktionieren. Umso klarer wird das Licht Gottes in diesen Ländern leuchten und Menschen werden zum Glauben kommen. Jesus sagt, deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was, weißt du, manches Mal bist du vielleicht und auch Menschen, die in Verfolgung und im Druck liegen, die sagen, Mensch, ich bin da in meiner Einsamkeit, ich sitze hier vielleicht in meiner Gefängniszelle, ich sitze hier in meinem Loch, hört mich jemand? Jesus sagt hier, hör zu, mein liebes Kind, hör zu, mein lieber Sohn, meine Tochter. Das, was du im Verborgenen da sprichst, weil man dich mundtot machen will, es wird bei mir im Licht, in der Gegenwart Gottes gehört. Es kann nicht verheimlicht werden, denn alles, was auf dieser Erde gesprochen wird, ist präsent in der Gegenwart Gottes. So, das mag manches Mal, wenn wir in Notsituationen stehen, ein schwacher Trost sein. Aber es ist ein wichtiger Trost, ein Trost vom Himmel. Gott sagt, hey, es wird bei mir im Licht gehört. Es wird bei mir in meiner Gegenwart gehört. Und wir wissen, dass wie die Märtyrer in der Offenbarung, wie sie beten, Herr, wie lange willst du das noch zulassen? Wie lange willst du denn nicht Gericht üben? Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen. Die Verfolgten im Untergrund, ihr Glaube und ihre Leiden wird nicht verborgen bleiben. Ich möchte auch sagen, deine Gebete im und dein Einsatz im Verborgenen werden nicht verborgen werden. Vielleicht bist du ein Fürbitter, der im Verborgenen betet und es scheint niemand zu sehen. Du solltest nicht diese Dinge tun, weil du jetzt Lohn möchtest. Du musst nur wissen, Jesus sagt, wer seinen Lohn haben möchte, wer ihn einfordert, wer sagt, ich will jetzt Belohnung haben, der hat seinen Lohn schon bekommen. Er fordert ihn selber ein. Jesus sagt, lass es doch ruhig auf dich zukommen, bis der Himmel seine Belohnungsschleusen über dir öffnet, bis der Himmel über dir mit Belohnung kommt. Lass es doch geduldig angehen. Ich denke so auch an Charles Finney. Er war ein erfolgreicher Prediger. Und wenn er in eine Stadt kam, die Leute haben sich bekehrt. Was er erst zum Schluss seines Lebens erfahren hat, ist, dass ihm immer jemand voraus war. Gott hatte einen Mann aufs Herz gelegt. Er sagt, dieser Mann wusste immer schon eher, wo Finney sprechen wird. Also bevor Finney es wusste, wusste er es. Und Gott hat diesen Mann, einen Beter, einen Fürbitter, in die Stadt geschickt. Er sagt, du gehst dorthin und du betest. Ich weiß nicht, ob eine Woche oder länger, ich habe es nicht mehr so im Sinn. Auf jeden Fall, er hat dort gebetet. Und wenn Finney kam, dann war dieser Ort vorbereitet. Menschen waren vorbereitet durch Gebet für die Aufnahme des Evangeliums. Man hat das nie gehört. Keiner hat es gewusst. Finney hat es nicht gewusst. Aber als Finney alt war, dann kam es ans Licht. Jesus sagt, das Verborgene, auch das, was du verborgen an Werken oder Taten tust, es wird offenbar werden. Alles wird offenbar werden. Ich sagte letztes Mal, das Böse wird offenbar werden. Aber ich sage dir heute, alles Gute wird offenbar werden. Niemand wird das mundtot machen können. Niemand wird es aufhalten können. Niemand wird es in Betonsärge gießen können. Es wird offenbar werden. So steht es geschrieben. Und da haben wir Grund einfach auch zur Dankbarkeit und auch zur Feier. Sei guten Mutes, so habe ich das nächste, sei guten Mutes. Dein Einsatz für das Reich Gottes ist nicht vergeblich. Gott sieht es. Bei mir habe ich 3 Ausrufezeichen. Gott sieht es. Gott sieht es. Gott sieht es. Gott sieht es. Wenn kein Mensch es sieht, Gott sieht es. Und weißt du, wenn er mich sieht, dann ist das für mich das Wichtigste auf der ganzen Welt. Dann ist es für mich das Wichtigste. In Daniel 12, wir hatten es letztes Mal gelesen in Bezug auf anderes Offenbarwerden, auf Verstehung. Aber Daniel 12, 2 und 3 sagt, und die vielen und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, also die begraben sind, werden einmal aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu Schande, zu ewigem Abscheu. Die einen zum ewigen Leben. Und jetzt guck, was mit denen geschieht, die zum ewigen Leben bei der ersten Auferstehung dabei sind. Vers 3 sagt er, die Verständigen, er nennt sie die Verständigen, werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Ich sagte es neulich schon mal, wir wissen nicht, was unsere Traktate, was unsere Flyer bewirkt haben, wie viele Menschen dadurch zum Glauben gekommen sind. Wir sollten das nicht danach bemessen und sagen, naja, ich höre kein Resultat, ich höre kein Echo. Ich habe mit manchen Menschen gesprochen, mit manchen Menschen gebetet. Und ich sagte es ja mal in einem anderen Zusammenhang. Und auf einmal begegne ich ihnen irgendwo und sie sagen, du, Herbert, ich bin gläubig geworden. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich bin zwar in einer anderen Gemeinde gelandet, aber ich folge Jesus nach. Ist ja klar, dass ich diesen Leuten gesagt habe, dass man nur bei uns in den Himmel kommt und sie müssten Wechsel betreiben. Nein, nicht? Das machen wir nicht. Nein, nein. Verstehst du? Du siehst es nicht, aber auf einmal begegnet dir jemand. Wenn ich daran denke, manchmal Leute, die gläubig geworden sind oder auch, die kommen, Herbert, aufgrund dieses Wortes habe ich mich bekehrt. Wir hatten vor einiger Zeit jemand hier, ist in Gottesdienst gekommen, der vor Jahren ein Traktat bekommen hatte und sagt, ich will Jesus nachfolgen. Verstehe, gar nicht hier wohnt, aber einen Flyer bekommen hat. So, es wird einen Tag geben, an dem wird offenbar werden, was durch unsere Taten, unser Einsatz am Evangelium, unser Versuch, Menschen in die Gerechtigkeit Gottes hineinzuweisen, zu Christus zu führen. Es wird ein Tag kommen, da wird es offenbar werden. Und ich glaube, manch einer von uns wird überrascht sein, wer dort alles steht und wer dich begrüßt. Und wer sagt, danke, dass du damals nicht die Klappe gehalten hast. Danke, dass du damals deinen Mund aufgemacht hast und mir von Jesus gesagt hast. Wir hatten vor kurzem kam jemand in Michelstadt in die Gemeinde und er trifft dort in Michelstadt einen Bruder und sagt, du hier, nach dem Motto, hey, du hier, ja, ich gehe in diese Gemeinde. Und vor ein paar Monaten haben sie sich irgendwo getroffen. Und der neu in die Gemeinde kam, sagte, wieso hast du mir nicht gesagt, dass du Jesus nachfolgst? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass es hier diese tolle Gemeinde gibt? Ich wäre schon eher gekommen. Und jetzt ist die Familie voll und ganz dabei. Verstehst du? Mach den Mund auf, mach den Mund auf. Schweige nicht, schone nicht, rede, bekunde es. Leute müssen doch wissen, wo du hingehörst. Oder schämst du dich deiner Gemeinde? Schämst du dich deines Gottes? Nein, wir schämen uns nicht. Wir schämen uns nicht. Mach deinen Mund auf. Gib die gute Nachricht weiter. Ich weißt du, es sind so viele Dinge, die im Laufe des Lebens geschehen. Ich hatte einen Einsatz in Süddeutschland. Und wir, Marita und ich, wir sind vor ein paar Jahren auf Mallorca gewesen. Und dort auf Mallorca, da kommt jemand zu uns. Mensch, Herbert, sagte, kennst du mich noch? Ja, so vage Ahnung, habe ich gedacht, aber nicht richtig. Und die Person ist heute im Dienst. Und sie sagt, damals in Süddeutschland, da hast du für unsere Tochter gebetet. Unsere Tochter hatte eine Hautkrankheit. Und diese Hautkrankheit, kein Arzt konnte ihr helfen. Diese Hautkrankheit war auch nicht medizinisch bekannt. Man hat also Bilder, Fotos gemacht, um es zu untersuchen. Und wir waren damals in deinem Gottesdienst. Und dann hast du für unsere Tochter gebetet. Und dann wurde unsere Tochter geheilt. Die Haut wurde in Ordnung. Ich weiß nicht warum, sagt der Vater, ein kleines Fleckchen ist geblieben. Ich hatte gedacht an Siegfried. Mit dem Blatt da, aber ein kleines Fleckchen ist geblieben, ich weiß nicht warum, aber unsere Tochter ist gesund, sie brauchte keine Behandlung, es geht ihr gut. Das habe ich gehört, ich glaube 15 Jahre später. Weißt du, du weißt nicht, was alles geschehen ist an Menschen, mit Menschen, durch Menschen, die du zu Christus geführt hast, denen du gedient hast, denen du ein Glaubenszeuge gewesen bist. Und Gott sagt, es kommt ein Tag, da wird es offenbar werden. Und Gott sagt, du wirst leuchten wie die Sterne am Himmel. Es gibt Belohnung für unser Tun. Hebräer 6,10 sagt, Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen. Er ist nicht ungerecht. Menschen mögen dich vergessen. Menschen, die dich vielleicht lieben oder vorgeben zu lieben, mögen dich vergessen. Aber Gott wird dich niemals vergessen. Niemals wird er dich vergessen. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Dienst du schon den Heiligen oder lässt du dich bedienen? Bediene doch mal die Heiligen. Diene doch mal den Heiligen. Beteilige dich am Umzug. Sei mit dabei. Viele sind bis in diesen Tagen, Wochen bis ans Äußerste ihrer Kräfte auch gegangen. Aber beteilige dich. Verlasse vielleicht einfach auch deinen bequemen Stand und leg einfach nochmal vielleicht eine Portion von Dienst drauf. Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst das nicht. Und es gibt Lohn für unser Tun. Es gibt Lohn für unser Tun. Sei guten Mutes. Deine Opfer sind und bleiben nicht verborgen. Deine Opfer bleiben, sind und bleiben nicht verborgen. Jemand sagte vor einiger Zeit, Herbert, ich kann nicht viel dazu tun. Ich kann nicht viel spenden für das Gemeindeobjekt. Wenn ich einen Haufen Geld hätte, dann würde ich, und wenn ich alles bezahlen könnte, ich würde alles bezahlen. Herbert, aber ich habe nur 10 Euro, das ist das Letzte, was ich habe. Verstehst du, ich habe fast Skrupel, da würde ich sagen, nee, behalt die, gebrauch sie für dich, aber dann würde ich jemand berauben, des Segens Gottes. Da würde ich jemand berauben, ich sage, es ist ein großes Geschenk. Es ist wahrscheinlich ein größeres Geschenk, als wenn jemand aus dem Überfluss herausgibt. Jesus sagte es in Markus 12,44 so, denn mit dieser Frau, die am oder als er den Opferkasten beobachtete, er sah, wie Leute opferten, wie sie spendeten, und dann sah er, dass da Leute kamen, und das heißt, sie gaben aus ihrem Überfluss. Wörtlich heißt es, was überflüssig ist, das kann ich entbehren, ich muss es nicht unbedingt haben, das kann ich wegwegen. Opfer ist es für mich noch nicht, aber entbehren kann ich's. Das, was ich entbehren kann, das spende ich halt jetzt. Und dann sagt Jesus, und da war diese Frau, wo man so vielleicht die Nase rümpft, und die hat nur ihr Schärflein da eingeworfen, ihre kleine Spende dort eingeworfen. Und man denkt, was ist das denn schon? Und horch, was Jesus sagt in Markus 12,44. Alle haben von ihrem Überfluss oder das, was sie überflüssig hatten, was sie nicht unbedingt gebrauchten, eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Da steht ihr ganzes Bios, ihr ganzes, was zum Leben, zum Existieren, was Körper, Seele, Geist, was immer sie zum Leben brauchte. Sie hat ihren letzten Cent eingegeben. Lass es mich vielleicht deutsch sagen. Wenn du vor der Wahl stehst, einen Döner oder doch die 3,50 Euro einzuwerfen, vielleicht mal auf den Döner verzichten. Einfach mal schauen, verstehe, checke das ab. So, ich sage dir nicht jetzt, mach das, spende das, aber Jesus, ich will damit sagen, wenn du sagst, ich gebe manchmal das Letzte, was ich habe, bringt das etwas, taugt das etwas, wird das vielleicht überhaupt honoriert, geht das nicht unter in diesem Ganzen, in dieser ganzen Summe? Nein, der Herr sagt, ich sehe es, der Himmel sieht es und es ist Belohnung. Sie hat mehr gegeben als die, die die Tausender gegeben hat. Steht das in deiner Bibel auch so? Sie hat mehr gegeben, sie hat mehr gegeben, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Leute, der Himmel schaut das anders an, als wir es bewerten und anschauen. Und deshalb bin ich auch ein Mensch, ein Verfechter dafür, dass wir nicht verschwenderisch mit Geld umgehen. Auch bei unseren Renovierungen und Bau. Es gibt einfach Dinge, die werden dann eben nicht gekauft. Ich habe zum Beispiel, und ich folge auch gerne meinem Zeugnis. Wir brauchen ein ganz Teil Material für Elektrik und andere Dinge zu machen. Dann es war jetzt Donnerstag, Freitag, kaufen wir es oder kaufen wir nicht? Ich sage, wann beginnt die Arbeit? Wann geht sie eigentlich richtig los? Ja, mit diesen Arbeiten richtig los wird's wohl Montag gehen. Dann sage ich, dann warten wir bis Montag. Denn es kann ja sein, dass irgendein Baumarkt eine super Rabattaktion hat. Okay, ich bin am Montag oder Dienstag, Sonntagabend nach Hause, ich weiß nicht genau wann. Ich bin ins Internet und habe geguckt, was machen die Baumärkte? Praktika in dieser Woche, die ganze Woche hindurch, auf alles 35%. Verstehst du? Auf alles 35%. Da gehst du... Und manchmal sind Leute so schnell mit Geld ausgeben. Aber ich weigere mich, weil ich sehe, da ist eine Rentnerin, die vielleicht aus ihrem Letzten den Zehnten gegeben hat. Da ist der Hartz-IV-Empfänger, der vom Letzten sein Geld gegeben hat. Da ist jemand, der vielleicht, wie diese Witwe, seinen ganzen Lebensunterhalt sogar reingibt, damit das Reich Gottes gebaut und gefördert wird. Und dann fände ich es eine Unverschämtheit, wenn ich es verpassen würde. Ich hätte damit kein gutes Gewissen. Und ich habe auch mal so jemand gesagt, wenn wir das tun würden, dann wird Gott sagen, das spiele ich nicht mehr mit. Ich glaube, dass wir keine Probleme haben, keine finanziellen Probleme, liegt darin, dass wir treue Haushalter sind. Dass wir wirklich treue Haushalter sind. Und Gott sagt, wenn du im Finanziellen mit dem Mammon nicht treu bist, wirst du nicht über Geistliches gesetzt werden. Solange wir nicht geübt sind, solange wir nicht gelernt haben, mit Geld, mit irdischem, mit Euro in unserem Land umzugehen, verantwortungsgemäß vor Gott umzugehen, wird Gott uns auch nicht in geistlichen Dienst geben, weil wir das genauso oberflächlich vielleicht oder verprassend handhaben würden. So, sie hat mehr eingelegt als alle, aus ihrem Mangel, alles, was sie hatte. Gott sieht nicht nur das bei seinem Volk, er sieht das auch bei Menschen, die vielleicht noch gar nicht mal gläubig sind. Wenn wir schauen, das ist dieser Cornelius in der Apostelgeschichte. Dieser Cornelius, er war dafür bekannt, dass er Almosen gab, dass er sich um Bedürftige kümmerte. Und die Bibel sagt, er glaubte an Gott und er betete zu Gott. Und doch musst du wissen, wenn wir in die Bibel schauen, dieser Mann war nicht gerettet. Obwohl er betete, obwohl er Opfer gab, obwohl er Almosen gab, sozial engagiert war, dieser Mann war nicht gerettet. Da erschien ein Engel und dieser Engel sagt, du, lass mal den Petrus holen, der zeigt dir den Weg zum Himmel so und wird dir sagen, wie du gerettet werden wirst. Und wir wissen, was Petrus für ein Problem hatte. Ich bin ein Jude, ich kann nicht in das Haus dieses Cornelius gehen, ich würde mich ja verunreinigen. Und ihr wisst, der Herr hat diesen Petrus gerade gebügelt, so dass er schließlich wusste, jawohl, ich habe einen Auftrag. Wenn wir den Cornelius in Kapitel 10, 4 Apostelgeschichte anschauen, da heißt es, dass ein Engel ihm dann erschien und ihm sagte, lass den Petrus holen. Er aber sah ihn, also den Engel, gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Sie sind in die Gegenwart Gottes gekommen. Ein ungläubiger Mann, ein Mann, der noch nicht gerettet war, der einfach ein Heide war und der einfach betete und der einfach sagt, ich will Gutes tun. Und dieser Mann geht her und Gott sagt, deine Gebete sind erhört. Es ist bei mir angekommen. Mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, Du hast vielleicht viele Gebete gesprochen. Du hast vielleicht manches gebetet und du sagst, ich habe keine Erhörung der Gebete irgendwie gehabt. Ich habe so messbar keine Antworten bekommen. Glaube mir, deine Gebete sind in der Gegenwart Gottes gelandet. Sie sind in der Gegenwart Gottes und sie werden beantwortet werden und du wirst deinen Lohn empfangen. Das musst du wissen, weil der Herr ist nicht ungerecht. Er belohnt uns auch nach dem, wie wir hier leben. Wir werden nicht durch Werke gerettet, will ich ganz klar und deutlich sagen. Wir werden nicht gerettet, wir kommen nicht in den Himmel wegen guter Werke. Aber wenn wir gerettet worden sind, dann ist es das Normalste der Welt, dass gute Werke anfangen, unser Leben zu begleiten und ein Ausfluss aus unserem Leben werden. Deine Gebete, deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Wir wissen, Petrus kommt, er hält seine Predigt, sie werden gläubig, sie werden geisterfüllt, sie werden getauft und wurden Christen. Sei guten Mutes. Deine Tränen sind nicht verborgen. Ich habe in der Bibel nicht gesehen, dass Gott jemand, der weint, sagt, na du alte Heulsuse. Aber es spricht sehr viel über Tränen. Es spricht auch über Tränen, wo man Aufmerksamkeit erringen will. Er spricht über Tränen, die man sich zufügt, weil man sein Leben saumäßig geführt hat und dann in Schwierigkeiten gekommen ist. Aber ich möchte ja, wie gesagt, heute das Positive hervorheben. Sei guten Mutes, deine Tränen sind nicht verborgen. Und ich warnte, Prediger 4,1, da sagte, und ich wandte mich und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten oder Erpressten, und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Unterdrücker ging Gewalttat aus, und sie hatten keinen Tröster. Für mich ist das so, so grandios, so gewaltig. Und das möchte ich jedem sagen, der vielleicht unterdrückt ist, wenn dir Gewalt geschieht, wenn du Misshandlung erlebst. Dein Vater im Himmel, er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid. Und er sagt, ich werde dir helfen. Wenn wir schauen, als Gott den Mose berief, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu befreien. Wisst, Israel war lange Zeit in Ägypten. Aber es war ja auch klar, Gott hatte dem Abraham ja schon vorher gesagt, deine Nachkommen, sie werden 400 Jahre in Ägypten sein und sie werden dort in diesem Land unterdrückt werden. Sie werden Sklaven sein. Und dann sagt Gott etwas dem Abraham. Warum geschieht das? Warum lasse ich sie in diesem Zustand? Warum lasse ich sie in Ägypten? Bis das Maß der Sünden der Amoriter voll ist. Bis das Maß der Sünden der Heiden voll ist. Gott sagt, ich will versuchen, über 4 Jahrhunderte irgendwie einen Einfluss in diese Völker zu gewinnen. Ich will versuchen, ob nicht doch irgendwie eine Umkehr bei diesen Völkern geschieht. Aber dann geschieht keine Umkehr. Und Gott sagt, aber ich gebe 400 Jahre Zeit. Manches Mal sind du und ich unter einem Druck. Und wir denken, vielleicht muss das sein. Sieht Gott denn nicht, wie schwierig es ist, wie schlimm es um mich bestellt ist? Weißt du, Gott will, dass der Mensch um dich herum, dass der Ungläubige gerettet wird. Jesus starb für ihn. Auch der, der dir Gewalt antut, der dich bedrängt, der dich misshandelt. Gott will ihn im Himmel sehen. Gott will, dass er zu Christus kommt und ewiges Leben hat. Und manches Mal sind wir in widrigen Umständen drin, um gerade solche Menschen vor der Hölle, vor dem Feuersee zu retten und sie hineinzubringen in das Reich Gottes und dass sie zur Braut Jesu Christi hinzugetan werden. Ich lese nochmal Prediger 4,1. Ich wandte mich und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und schauen wir in unsere Welt, wie viele Unterdrückungen geschehen. Und wir sind wirklich als Volk Gottes aufgerufen, auch dazu helfen und einzutreten. Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten. Und sie hatten keinen Tröster. Wie ist unser Monatsspruch? Wer dem Geringen Gewalt antut, lästert dessen Schöpfer. Wer sich aber des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Das sind Sprüche. Wir haben auf der Rückseite unseres Monatsflyers Sprüche 19,17. Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Deshalb, ich bin gerne ein Almosengeber. Ich bin gerne ein Almosengeber. Ich gebe immer, wie ich unterwegs bin, ich gebe Geld an andere Leute weiter, immer in dem Rahmen der Möglichkeit oder ich folge meinem Zeugnis, in welcher Form. Und Ich weiß, Gott wird es erstatten. Ich tue es aber nicht, weil Gott es erstatten wird. Ich tue es, weil mein Geist, mein Herz damit schwingt und weil das die Natur meines himmlischen Vaters ist. Es ist die Natur unseres Herrn Jesus Christus zu geben, ohne was zurückzuverlangen. Sprüche 21,13 war, wer sein Ohr verstopft vor dem Hilfeschrei des Geringen, vor dem Hilfeschrei des Hilflosen, des Machtlosen, auch er wird einmal rufen, aber dann wird er keine Antwort erhalten. Was der Mensch sät, wird er ernten, das gilt auch in alle Bereiche. Aber ich möchte auch an all die sagen, die in Unterdrückung leben, die vielleicht erpresst werden. Und manches Mal ist es so, da ist der Ehemann, der erpresst die Ehefrau. Da ist die Ehefrau, die erpresst den Ehemann. Da sind Familienmitglieder, die sich gegenseitig erpressen. Und wenn du in dieser Situation bist, dass du unter dem Druck anderer Menschen lebst, sei es in deiner Ehe, sei es in deiner Familie oder in deinem Arbeitsumfeld, glaube mir, es gibt einen Gott im Himmel, der sieht das. Und er sieht, dass du unterdrückt wirst. Er sieht, dass du misshandelt wirst. Er sieht, dass man dir übel mitspielt. Und er wird dir einen Tröster geben. Und in dieser Situation, in der du bist, tröste andere. Tröste trotzdem andere. Ich will dir aber sagen, es ist nicht verborgen. Es ist da. Und vielleicht duldet Gott das Dilemma, vielleicht auch mit deinem Ehepartner, weil er will, dass du standhaft bist und ausharrst, bis auch er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird, weil Gott möchte nicht, dass irgendjemand in die Hölle kommt. Er sieht das Verborgene. Wir haben in der Bibel in Samuel einen Mann, der heißt Elkana. Elkana, und er hatte zwei Frauen. Die eine war Hannah und das andere war die Penina. Und wir wissen, dass die mit der Penina, sie war fruchtbar und mit ihr hatte er mehrere Kinder. Und die Hannah hatte keine Kinder. Und jedes Jahr, er ging herauf zum Haus des Herrn, um zu opfern und Gott anzubeten. Und er gab dann der Penina und ihren Söhnen auch einen Teil von Opfergaben, die sie opfern konnten. Die Hannah heißt es, die liebte er, also die Kinderlose, die liebte er ganz besonders. Der gab er immer ein doppeltes Teil zum Opfern. Also Lieblingsfrau kann man in dem Fall sagen. Und aber sie bekam keine Kinder. Und dann heißt es, wenn du in Samuel nachliest, als sie dann auf dem Weg waren zum Haus Gottes, die Penina, die hat sie gereizt und sie hat sie geärgert und sie ließ viele Kränkungen auf die Hannah los, viele Kränkungen, und das ging ihr nicht gut. Und sie war in Trauer, es heißt sogar, sie war wie in Depression teilweise und sie war auch verbittert, habe ich heute gelesen, sie war verbittert. Und sie hat nur eine Zuflucht, wo sie hin kann. Sie weiß ja, mein Mann liebt mich über alles und mein Mann schützt mich und steht zu mir. Er kann zwar das freche Mundwerk der Penina nicht stopfen, aber Gott ist auf meiner Seite und Gott sieht es. Und sie geht vor den Tempel, vor das Haus des Herrn und sie betet dort. Und der hohe Priester Eli, er beobachtet sie. Und sie ist im Kummer ihres Herzens und ihre Lippen bewegen sich. Und er denkt dort, na, jetzt sitzt so eine Betrunkene noch da beim Haus des Herrn rum. Und da geht dieser Priester her und sagt, hey, geh nach Hause, schlaf deinen Rausch aus. Es ist nicht gut, hier besoffen im Haus des Herrn zu erscheinen. Und weißt du, was diese Hannah sagt? Aber Hannah, 1. Samuel 1, 15 und 16. Aber Hannah antwortet und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Oder wörtlich Frau mit einem beschwerten Geist. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau oder wörtlich für eine Tochter der Bosheit. Denn aus meinem großen Kummer, aus der Fülle meines Kummers wörtlich und aus Herzeleid habe ich so lange geredet. Ich habe so viel Kummer, so viel Herzeleid und deshalb bin ich hier und deshalb schütte ich mein Herz vor Gott aus. Vielleicht sagst du, mir ist es ähnlich ergangen in manch einer Situation. Ich bin vor Gott gewesen. Ich habe meine Zeit mit Gott. Und du hast vielleicht Kummer deines Herzens gehabt. Du bist bedrückt gewesen in deiner Seele. Vielleicht niedergeschlagen in deinem Geist. Und du hast vielleicht manche Worte gesprochen. Vielleicht auch manche Gebete gesprochen, die nicht so theologisch richtig waren. Aber du hast es nach bestem Wissen und Gewissen getan. Du sagst nur eins, ich habe Not. Gott, ich habe Not. Ich brauche deine Hilfe. Vielleicht fehlt es dir in manchen Bereichen an Erkenntnis der Wahrheit. Vielleicht bist du aus Mangel an Erkenntnis auch in mancher Schwierigkeit, aber es sollte dich nicht hindern, dein Herz vor Gott auszuschütten und zu Gott zu kommen, sagen, Gott, hier ist meine Not, hier ist mein Herzeleid. Und weißt du, Gott vom Himmel, er sieht das. Die verdächtigt wurde, eine Betrunkene zu sein, sie bekommt ein Wort vom Himmel. Du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn bekommen. Und wir wissen, ein wunderbarer Mann Gottes kommt 9 Monate später in diese Welt. Es ist Samuel. Samuel, der ein Prophet, ein Diener und Prophet Gottes geworden ist. Vielleicht bist du in einem unterdrückten Zustand. Vielleicht hast du manche Tränen vergossen. Vielleicht hast du dein Herz immer wieder ausgeschüttet. Du musst eins wissen, Gott sieht es, Gott hört es und Gott wird deinen Umstand ändern. Aber ich muss sagen, für mich, und ich komme da nachher in einen anderen Punkt, ist es wichtig, auch auszuharren, in Geduld, in Beschwernissen zu bleiben, wie Paulus am Anfang in Thessalonich sagte, ihr habt ausgeharrt, ihr seid unter Druck geblieben, ihr seid in diesem Zustand geblieben, weil Gott will auch den, der uns bedrängt und unterdrückt, wirklich zurechthelfen. In Apostelgeschichte 20:31 heißt es, darum wacht und denkt daran, das sagt der Paulus, denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Dieser Mann Gottes, dieser Glaubensmann Gottes, von dem wir so viel gelernt haben, dass wir das Sichtbare ergreifen sollen und in Anspruch nehmen sollen, als wäre es schon da wäre und so weiter. Er sagt, wenn es um die Gemeinde geht, wenn es um den Schutz der Gemeinde geht, dann bin ich da. Tag und Nacht, 3 Jahre lang habe ich Tränen geweint, weil ich euch hineingebären wollte, so möchte ich es mal sagen, in das Reich Gottes. Weil ich wollte, dass ihr wirklich eine würdige, eine gute Braut Christi werdet, wenn wir das ganze Spektrum seiner Briefe und seiner Ausführungen sehen. Paulus spricht oft von Tränen, die er weint. Er spricht oft von Angriffen, die er erlebt. Aber er sagt, ich tue das alles um der Gemeinde Jesu Christi willen, die seine Braut ist. Ich will einmal ihm eine Braut präsentieren, die ohne Flecken ist, die ohne Runzeln ist. Und deshalb mühe ich mich auch, deshalb kämpfe ich auch, deshalb gebe ich nicht auf, deshalb bin ich in Misshandlungen, deshalb bin ich in Schwierigkeiten. Ich bin unter falschen Brüdern, unter falschen Schwestern. Es geht mir nicht immer gut, aber ich gehe meinen Weg durch. Und ich weiß, es gibt einen Gott im Himmel, der sieht es und der hört es und der wird es offenbar machen. Und er wird dem Sieg Christi wirklich auch zum Sieg, zum Abschluss verhelfen. Wenn wir in die Bibel schauen, ins Alte Testament, der David wusste um diese Dinge, dass Tränen nicht das ganze Leben bestimmen sollen und müssen. Der David hat auch Verheißungsvolles gerade erlebt, auch wenn du siehst, manche Tränen, die er vergossen hat, einmal über seinen eigenen miserablen Zustand, dann hat er oft Tränen vergossen über seine Familienzustände und andere Dinge. Und dann war er oft auch in Druck geraten, weil Feinde ihn versuchten niederzumachen. Und er sagt, bei all dem, wo auch Tränen geflossen sind, im Psalm 126, Vers 5, die mit Tränen sehen, werden auf jeden Fall mit Jubel ernten. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Vielleicht ist dein Lebensabschnitt gerade vielleicht mehr von Tränen als von Jubel bestimmt. Mein lieber Bruder, meine Schwester, es steht geschrieben, du wirst Jubel erleben. Du wirst in Jubel ausbrechen. Es gibt nicht nur die Tage der Tränen, es gibt nicht nur die Tage des Kampfes, sondern es gibt auch die Tage des Jubels und auch des Feierns. Jesus sagte das in Matthäus 5, Vers 4 so, glückselig, beneidenswert glücklich sind die Trauernden. Als ich das erste Mal als junger Christ las, habe ich gedacht, was ist denn am Trauern so beneidenswert glücklich? Die haben nämlich eine gute Verheißung, denn sie werden getröstet werden. Weißt du, der Trost wird kommen. Egal, wie viel Trauer vielleicht in deinem Leben geschehen ist. Egal, wie viel Einengung, Erpressung oder Druck in dein Leben gekommen ist. Vielleicht hast du heimlich geweint. Und ich weiß es aus der Seelsorge. Das sind Frauen, die weinen, weil sie bekümmert sind über ihren Ehezustand. Das sind Männer, die weinen, weil sie bekümmert sind über ihren Ehezustand. Glaube mir, Gott sieht deine Tränen. Er sieht deine Trauer. Und lass es doch mal zu, dass er hineinkommt auch in diese Situation und dich tröstet. Verschiebe deinen Trost nicht auf den Himmel. Verschiebe deinen Trost nicht auf die Ewigkeit, sondern der Herr möchte dich hier, jetzt, heute trösten. Und wenn du heute Abend hier bist, dann will er mit Trost und mit Salböl vom Himmel in dein Leben kommen, in deine Seele kommen. Und er will dich heil machen und wird dich heil machen. Und es wird einmal einen glorreichen Tag gehen. Vielleicht hat man deine Tränen übersehen. Vielleicht hat man manche Trauer in deinem Leben übersehen. Aber es wird einen Tag geben, da sagt die Schrift, da wird etwas passieren. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann sagt er, dann erscheint Gott, da wohnen die Menschen mit Gott. Offenbarung 21, Vers 4, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. aus. Und im Grundtext steht nicht nur, er kommt her und wischt mal ab. Weißt du, was da steht? Ich habe gedacht, wie ein zärtlicher Vater. Da steht im Grundtext geschrieben, Gott selbst wird dann kommen und dann wird er die Tränen auswischen. Er wird in deine Augenwinkel kommen. Er wird hineinkommen in die Tränenfalten. Er wird hineinkommen, wird auswischen. Sag, sei getröstet auf ewig. Sei getröstet auf ewig. Er wird kommen und er wird jede Träne auswischen. Glaube mir, nichts geht an dem Auge unseres Gottes, unseres Vaters im Himmel vorüber. Egal was geschieht, du wirst Lohn empfangen, du wirst Trost empfangen, du wirst Hilfe empfangen, du wirst heil werden, du kannst das hier werden. Und Dinge, die du vielleicht hier nicht erlebt hast, aus welchen Gründen auch immer. So, es wird der Tag kommen, da wird all das ein Ende haben. Und es wird ein ewiger Trost in unserem Leben sein. Sei guten Mutes, möchte ich dir auch sagen, in Bezug auf unsere verlorenen Söhne und Töchter. Sei guten Mutes, ich habe das überschrieben, unsere verlorenen Söhne und Töchter werden zurückkommen. Hallo. Jetzt musst du mal aufschreiben. Schreib mal die Minute auf. Auf dem Display, ne? Die Minute, dass er mich erst rausschneidet. Unsere verlorenen Söhne und Töchter werden zurückkommen. Ich weiß, wir haben uns oft diese Verheißung aus der Schrift zu eigen gemacht. Manch einer hat sie gebetet und manche Eltern haben auch aufgehört, daran zu glauben und zu beten. Aber in der Bibel steht geschrieben, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Ich kann aus meinem eigenen Erleben sagen, und ich betrachte das nicht, dass ich der coole Hecht war, der diese ganze Dinge gemacht hat, sondern als ich zu Jesus kam, mein Leben Jesus gegeben habe, dann hat sich nach und nach in meiner Familie einer nach dem anderen bekehrt. Zuerst bekehrte sich, ich weiß, oder war ziemlich gleichzeitig, meine Schwester und Bruder. Aber innerhalb kurzer Zeit, meine Schwestern bekehrten sich, mein Bruder bekehrte sich. Meine Mutter, die aus Südamerika gekommen, nach Wuppertal zurückgekommen war. Meine Mutter, die dem Herrn im Moment da nicht nachfolgte. Sie kam, ich habe sie neu zu Christus geführt, sie bekehrte sich. Der Einzige, der wirklich ein Sturkopf war, das war mein Vater. Und da hat es wirklich lange gedauert. Und ich habe gedacht, Mensch, muss ich dafür kämpfen? Ich habe etwas getan, ich habe geglaubt. Ich habe geglaubt, dass das, was wahr ist, dass meine Familie gerettet werden soll. Und ich habe meinen Vater auch in Ruhe gelassen. Ich habe in einzelnen Situationen ihm versucht, Zeugnis zu geben, mit ihm zu reden. Ich weiß gar nicht, wie lange es war, dass er sich dann bekehrt hat. 74, 92, bestimmt über 20 Jahre ist er nicht mit Jesus gegangen. Das Eigenartige war, wenn ich irgendwo mal im Gespräch war über den Glauben und jemand wollte mich attackieren, dass ich so in Unsinn glaube, dann hat er sich eingeschaltet und meinte, ich hätte recht. Mein Glaube wäre richtig. Aber er selber hat sein Leben nicht Jesus gegeben. Er hat nicht Jesus zum Herrn seines Lebens gemacht. Aber weißt du, eines Tages kam die Stunde. Eines Tages, da lag er im Krankenhaus. Wenn er natürlich in Not war oder Angst hatte, auch in Bezug auf den Tod, dann sagt er, Herbert, kannst du für mich beten? Aber er bekehrte sich nicht. Aber eines Tages kommt ein Anruf und er sagt, du, ich muss ins Krankenhaus. Ich kriege eine Operation. Und er sagt, mir ist ein bisschen mulmig dafür. Ich sage, Papa, es wird Zeit, dass du dein Leben Jesus gibst. Ich sage, es kann sein, dass du in dieser Narkose, aus der Narkose nicht mehr erwachst. Es kann sein, dass du bei dieser OP stirbst. Das muss ich dir ganz einfach sagen. Es kann sein, dass du stirbst und dann gehst du in die Hölle und wir werden uns in Ewigkeit nie wiedersehen. Und dann habe ich ihm gesagt, ist krass, was ich dir sage, oder? Ja, krass, sagt er, ist krass. Sag ich, jetzt sage ich dir, wie du Jesus in dein Leben aufnehmen kannst. Du kannst das in Ruhe überdenken und dann kannst du Jesus aufnehmen. So, er wurde operiert. 2-3 Tage später kam ein Anruf und er lag auf der Intensivstation. Eigentlich war er schon auf dem Weg der Genesung, aber auf einmal setzten Blutungen ein so stark und die Ärzte konnten es nicht mehr stoppen. Also es war klar, man teilte uns mit, ihr Vater wird sterben. Das kann er nicht überleben, wird er nicht überleben. Und in dieser Situation rief er an, auf der Intensivstation, in seinem Bett, mit dem Telefon am Ohr. Und er sagt, so geht es mir. Ich sage, Papa, darüber haben wir gesprochen, darüber haben wir geredet, bevor du operiert wurdest. Und so schnell kann es gehen. Und dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Er lag dort im Bett, ich war hier in Deutschland, in Darmstadt, und er war dort in Bremen. Und wir haben miteinander gebetet. Er hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Marita schob mir einen Zettel zu, bet gleich für seine Heilung. Und dann heißt es, und im Namen Jesu spreche ich Heilung über dir aus, dass du gesund wirst und das Blut stoppt jetzt. Und er war schon ganz fahl, er war weiß, also das Leben wich aus ihm. So die Familie, die zum Teil die da waren, sie waren da eigentlich um Abschied zu nehmen. Es geht eben zu Ende. Aber weißt du, mein Vater hat gesagt, als du dann gebetet hast für Heilung, er sagte, merkte ich auf einmal, dass an meinem Körper etwas passiert. Und auf einmal die Anwesenden sagten, auf einmal färbte sich sein Körper wieder rosa. Leben kam zurück in diesen Körper. Mein Vater hat mir später erzählt, sagte Herbert, weißt du, was passiert ist? Als du gebetet hast und dem Tod geboten hast im Namen Jesu und Heilung über mir ausgesprochen hast, er sagt, dann war es, als wenn aus der Ecke des Zimmers der Intensivstation es kamen schwarze Gestalten auf mich geschossen und wollten sich im Bett auf mich stürzen. Und sie schossen Richtung mein Bett und kurz vor meinem Bett habe ich gar nicht gesehen. Das stand da wie eine riesen, vom Himmel unsichtbare Glaswand. Da prallten sie gegen, fielen zu Boden und verschwanden. Und ich war gesund. Verstehst du? Das ist so Glaube an den Herrn Jesus Christus. So willst du und dein Haus gerettet werden. Es hat vielleicht 20, vielleicht sogar 25 Jahre gedauert. Und ich konnte ihm später auch noch dienen in einem Einsatz, den ich dort vor Ort hatte. Und einfach mit ihm beten. Und ich weiß, ich werde ihn wiedersehen. Er ist jetzt beim Herrn. Sei guten Mutes. Jeremia 31, 16 sagt, so spricht der Herr. Beachten, er sagt hier nicht, so spricht dein Pastor. Der spricht zwar heute auch. Aber so spricht der Herr. Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen. Halte es zurück. Denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren. Die Menschen, die vom Glauben abgefallen sind, die Christus den Rücken zugekehrt haben, deine Familie, deine Kinder, die von klein auf das Evangelium gehört haben, die vielleicht sogar ein Stück des Weges mit dir in Gemeinde gegangen sind, aber irgend auf dem Weg, aus verschiedenen Gründen, sei es, dass du als Elternteil versagt hast oder kinderseits, aus irgendeinem Grund sind sie vom Weg abgekommen. Und ich weiß um Eltern, die weinen sich die Augen aus. Sie hören nicht auf zu weinen, sie sind voller Kummer, sie sind voller Selbstanklage, sie sind voller Verdammnis über die Fehler, die sie gemacht haben. Und ich muss diesen Eltern immer wieder sagen, egal wie viel du verkehrt gemacht hast in deiner Erziehung, in deinem Beispiel für deine Kinder, deinem Lebensbeispiel, egal wie viel schiefgelaufen ist von deiner Seite oder von eurer Seite als Eltern, es gibt Vergebung für euch. Empfange Vergebung. Und dann geh voller Glauben und voller Mut in dem Bewusstsein, ja, der Herr wird sie zurückbringen. Ich finde das so grandios, so spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen. Ich möchte solchen, die in Kummer und fast in Depression da hineingekommen sind oder vielleicht sogar in Depression, hör auf zu weinen. Hör auf zu weinen, halte deine Augen von Tränen zurück. Trockne deine Augen, schaue in das herrliche Wort Gottes. Baue deinen Glauben auf im Wort Gottes. Stell dich auf diesen sicheren Felsen des Wortes und stell dich in diese sichere Hoffnung. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber meine Kinder werden gerettet werden. Meine Kinder werden Jesus nachfolgen. Meine Kinder werden gerettet werden. Stell dich da drauf. Hör auf zu weinen. Hör auf, Tränen aus deinen Augen hervorkommen zu lassen. Es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren. Sie werden dort zurückkehren. Wenn ich in Jesaja anschaue, da sagt er auch, und das gilt vielleicht sicherlich auch an solche, die mal Pastoren gewesen sind. Mein lieber Bruder, meine Schwester, vielleicht bist du einmal im Dienst gewesen. Du bist Jesus nachgefolgt. Du hast die Wahrheit verkündigt. Aber irgendwo bist du auf dem Wege abgekommen. Schauen wir mal, was Jesaja 42 sagt. Ab Vers 18. Hört ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. Ich möchte euch das nochmal vor Augen halten. Und dann beklagt Gott, wer ist blind als nur mein Knecht, also so blind wie mein Knecht, und taub wie mein Bote, den ich sende. Wer ist blind wie der Vertraute und blind wie der Knecht Jahwes? Du hast vieles gesehen. Unsere Kinder, die wir aufgezogen haben, die wir ein Stück des Weges mit in die Gemeinde genommen haben, sie haben vieles gesehen. Sie haben vieles in der Gemeinde erlebt. Vielleicht haben Sie auch manches Negative erlebt, das auch Einfluss auf ihr Leben ausgeübt hat, dass sie dann in eine Fehlentscheidung hineingekommen sind. Wie auch immer. Gott sagt hier, du hast viel gesehen, aber du beachtest es nicht. Beachtest es nicht. Bei offenen Ohren hört ihr nicht. Und das ist so. Ich will dir etwas sagen. Ich glaube, deinen Kindern ständig Moralpredigten zu machen, ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Ich glaube, dass du ihre Herzen dadurch verhärtest und dass du sie dadurch in eine Gesetzlichkeit treibst. Die Bibel sagt, wenn ein Mann den Herrn fürchtet, wenn ein Mensch den Herrn fürchtet, dann haben seine Kinder eine Zuflucht. Weißt du, der Teufel bedroht sie, der Teufel bedrängt sie, der Teufel hat unsere Kinder in Gefangenschaft, wenn sie nicht dem Herrn nachfolgen. Und wenn wir dann auch noch mit dem Knüppel kommen, wenn wir dann auch noch mit der Rute des Treibers kommen, wo sollen die Kinder eine Zuflucht haben? Gott sagt, das Merkmal von dir als Elternteil ist, das Merkmal, dass du den Herrn fürchtest, ist, dass deine Kinder, egal wie sie sind, egal was sie angestellt haben, bei dir als Eltern eine Zuflucht haben können. Hallo? Kinder brauchen eine Zuflucht. Sie brauchen nicht die Rute der Zucht. Sie brauchen eine Zuflucht, wenn sie vom Feind gefangen und belogen sind. Und Gott sagt hier weiter, in Jesaja finde ich sehr stark. Und das ist unsere Aufgabe, auch als Eltern. Gott sagt, mit Ohren hört ihr nicht. Jahwe gefiel es, um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind in Löchern gefesselt und allesamt in Kerkern versteckt. Sie sind zur Beute geworden und kein Erretter ist da zur Plünderung. Und niemand spricht, gib wieder heraus. Niemand spricht, gib wieder heraus. Wie oft sagen wir, wie lange willst du noch so weitermachen? Wann willst du dich endlich bekehren? Wann willst du umkehren von deinem Weg? Weißt du, ich glaube nicht, dass ihnen das hilft. Ich glaube, dass du es dir manches Mal auch zu einfach machst. Kind, komm raus, du hast ja Verantwortung, du hast ja ein normales Hirn, du hast ja normalen Verstand. Hier sagt der Herr, es ist kein Retter da. Niemand, der sie beim Teufel plündert. Der Feind hat sie in Kerkern gesteckt. Der Feind hält sie in Löchern gefangen und keiner ist da, der hergeht und die Löcher des Teufels plündert. Keiner ist da, der hergeht, niemand ist da, sagt Gott, niemand spricht, gib wieder heraus. Und seine Frage heute ist in Vers 23, wer unter euch will dies zu Ohren nehmen, will aufmerken und in Zukunft hören? Wer möchte auf den Rat des Herrn hören? Es sind nicht unsere Moralvorschriften, die anderen Menschen helfen, sondern Gott ruft uns auf und sagt, willst du das annehmen? Willst du das hören? Stell dich hin und fordere vom Teufel, gib meinen Mann heraus, gib meine Frau heraus, gib meine Tochter heraus, gib meinen Sohn heraus, denn wir haben Autorität in dem Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Hallo? Wir haben Autorität. Ich hoffe, dass es nicht nur theologisch im Kopf ist. Diese Erkenntnis, die wir haben, die müssen wir auch in der Praxis anwenden. Herr, ich will meine Frau gerettet sehen. Herr, ich will meinen Mann gerettet sein. Und ich sage dir, Teufel, Finger weg von meiner Frau. Finger weg von meinem Mann. Finger weg von meinen Eltern. Finger weg von meinen Kindern. Sie gehören dem Herrn. Geh doch mal hin mit dem Spruch, wie Reinhard Bonnke sagt, und plündere doch mal die Hölle. Geh doch mal hin und plündere den Feind. Geh nicht hin an diese Löcher, in denen sie gefesselt sind, in dem Kerker, in dem sie sind. Wie lange willst du noch da drin hocken? Ist ja wohl Zeit, dass du mal endlich wieder rauskommst. Das steht da nicht geschrieben. Es steht hin, geh und sprich zum Teufel und nicht zu deinen Kindern. Geh dem Teufel, schau ihm ins Angesicht. Du gibst meine Kinder raus. Du gibst meine Familie raus. Gott sagt, es wird geschehen, weil wir Macht haben in dem Namen Jesus. Sei guten Mutes. Unsere verlorenen Söhne und Töchter, auch die verlorenen Söhne und Töchter der Gemeinden werden zurückkommen. In allen Gemeinden Darmstadt, auch der Allianzgemeinden, sicherlich im ganzen Land. Da haben wir Menschen, die einmal Christus nachgefolgt sind, die aber Jesus irgendwann den Rücken gekehrt haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ich will das nicht groß aufführen. Aber du und ich, wir haben die Aufgabe, diese Verlorenen zurückzuführen. Ich kann euch sagen, wenn wir an unseren Dienstagsgebetstagen auch immer wieder so den Impuls des Geistes gefolgt sind, dass wir für die beteten, die mal im Glauben waren und abgefallen sind. Wenn wir dann so an einem Dienstag mal zielgerichtet beteten, Herr, die Abgefallenen, wir fordern sie wieder zurück. Wir sagen, Teufel, gib sie zurück. Und weißt du, obwohl wir beteten, wir beten ja nicht nur für uns, wir beten ja für die Stadt, wir beten für den Leib Christi in der Stadt. Und ich muss dir sagen, es ist so schön, bei uns zu sehen gewesen, dass auf einmal Leute, die Jesus nicht nachfolgen, auf einmal sind sie wieder da. Und sie sagen, ich will mit dem Herrn gehen. Ich sprach mit anderen Pastoren. Sie sagen, weißt du, da war einer schon lange nicht mehr, schon ewig in unserer Gemeinde. Er ist zurückgekommen, er möchte wieder Jesus nachfolgen. Und ich sage, mein Bruder, das ist, weil wir beten. Wir als Gläubige, dass wir beten, Teufel, gib die Abgefallenen zurück, die du in den Löchern gefangen hast, die du im Kerker hast, gib sie raus, sie gehören in das Reich Gottes. Sie haben einen Bund mit Gott geschlossen. Gott steht zu seinem Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, selbst wenn sie nicht mehr mit Gott gegenüber in diesem Bund stehen. Gott sagt, meine Versprechungen, meine Verheißungen sind Ja und Amen. Hol dir deine Familie zurück, hol dir deine Kinder zurück, aber vertraue auch in einer Ruhe und einer Gelassenheit, dass der Herr es vollführen wird. Hallo? Der Herr wird es tun. Sei guten Mutes. Alles Gute wird offenbar werden. Nichts wird unter den Teppich gekehrt. Sollte es mal auf der Erde irgendwie nicht honoriert worden sein, ich spreche bewusst honoriert, Anführungsstriche, sollte es mal nicht honoriert sein, es wird ein Tag kommen, da wirst du Lohn empfangen. Ich wurde mit dieser Sache konfrontiert, da war ich ein junger Christ im Wuppertal in der Pfingstgemeinde dort und oberhalb der Gemeinde, da gab es so Wohnungen für so ältere Schwestern, Rentnerinnen und ich habe immer als junger Christ sehr viel Zeit mit älteren Menschen verbracht. Nicht, weil ich mich so alt fühlte, sondern ich habe gedacht, die haben bestimmt viel mit Jesus erlebt. Die haben viele Erfahrungen gemacht, die mir ein Junger niemals sagen kann. Und ich liebte und genoss die Gemeinschaft dieser Leute. Und wenn ich dann die alten Geschwister da oben in diesem Flurbereich besuchen ging, da war ich ein sehr willkommener Gast. Komm, Herbert, komm rein. Ich weiß, wenn ich dann Telefonseelsorge hatte, dann sagen, wir haben dir für heute Nacht Butterbrote geschmiert, dass du auch, weil ich war immer so dürr, weißt du, so 70 Kilo rum, ähnlich wie jetzt so, ein bisschen mehr. Na gut, also auf jeden Fall Butter gemacht. Und da gab es eine Schwester, das war die Schwester Toni. Die sagt, Herbert, ich habe einen Traum gehabt, komm mal zu mir, ich muss ihn dir erzählen. Ich will dir damit sagen, es wird einmal Lohn geben für das, was du tust. Du wirst für das, was du tust, Lohn empfangen. Sie sagt, ich habe heute Nacht geträumt, dass ich Lohn empfange. Und sie sagt, ich sah, wie ich sterbe, wie ich diese Erde verlasse. Und ich sah, wie ich in den Himmel kam und wie ich dort in das Reich Gottes kam. Und ich sah, da waren viele Gläubige, viele Gläubige. Und manche saßen ja wie so auf Wartebänken. Sie sagt, ich weiß nicht, was es ist. Aber sie sagt, Herbert, weißt du, ich ging von dieser Erde weg. Mein Geist ging zu Gott. Ich kam dort an. Und als ich dann durch diesen Gang ging, auf einmal standen die Gläubigen auf, die dort waren. Und sie verneigten sich. Und die Stimme, ein Geraune ging herum. Toni ist da. Toni ist da. Toni ist da. Und sie sagt, und dann bin ich durchgegangen bis zum Herrn. Und der Herr sagt, meine treue Tochter, gehe ein in die Freude deines Herrn. Du hast viel im Verborgenen gearbeitet. Niemand hat dich belohnt. Niemand hat es groß gesehen. Niemand hat es groß zur Kenntnis genommen. Du warst halt die alte Schwester Toni. Aber weißt du, sie sagt, als ich dort erschien, da auf einmal präsentierte der Herr, was ich getan habe und das, was geschehen ist durch das, was ich getan habe. Und sie sagt, andere warteten. Sie sagt, weißt du, Herbert, du verstehst das. Ich sage das nicht, um zu überheben. Ich will es dir sagen, damit du weißt, es gibt Lohn für unser Tun. Und wenn Menschen es nicht sehen, Gott sieht es und er wird dich belohnen. Er wird dich auf jeden Fall belohnen. So, kommen wir in das Finale meiner heutigen Ausführungen. Sei guten Mutes, alles Gute wird offenbar werden. Spätestens vor dem Richterstuhl Christi werden deine Handlungen offenbar werden und du wirst Lohn empfangen. Jesus sagt es, was ich letzte Woche las, Johannes 5, 28, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Das ist die erste Auferstehung, habe ich ja letzte Woche erklärt. Sie werden zur Auferstehung des Lebens kommen. 2. Korinther 5, 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. Dementsprechend, was er getan hat, als sei Gutes oder Böses. Letztes Mal habe ich das Böse hervorgehoben. Ich möchte heute hervorheben, das Gute, das du getan hast, vor dem Richterstuhl Christi, wenn es hier vielleicht Schwamm drüber ist, vielleicht hat man deinen Einsatz und deine Mühe belächelt, vielleicht hat man das als krückenhaft und stümperhaft bezeichnet, aber ich sage dir, du wirst eines Tages im Himmel erscheinen und Gott, der gerechte Richter, Jesus Christus, dein Herr, dein Bräutigam, wird sagen, gut gemacht, gut gemacht. Du bist in meine Gegenwart gekommen. Und jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, durch den Körper, durch unseren Körper vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Das Gute wird offenbar. 1. Korinther 4, Vers 5. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird. Und dann nochmal, und die Absichten, die Motive der Herzen offenbaren wird. Dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Es wird einmal ein Lob für dich geben. Vielleicht hast du in deiner Erdenzeit als Gläubiger, vielleicht bist du nie angemessen, ich sage es mal bewusst so, belobigt worden oder man hat dir nicht angemessen Lob erteilt für das, für deinen Einsatz, für deinen Dienst, für deine Hingabe. Vielleicht hat man, weil manches stümperhaft gewesen ist, gesagt, naja, besser der macht so, als dass es gar keiner macht. Vielleicht hat man das nicht bewertet. Und vielleicht ist das ein Grund, wo du manches Mal im Verborgenen bist und sagst, dabei gebe ich mir alle Mühe. Aber ich bin nun mal so jemand, der die Kisten hochgestapelt hat und sich umdreht und mit dem Arsch wieder alles umwirft. Manchmal ist es so, funktionieren Dinge nicht so, wie wir es immer wollen. Und die Menschen sehen dann nicht unbedingt das Gute getan hast. Sie sehen immer die umgefallenen Kisten. Sie sehen immer das, was negativ ist. Wir sind als Menschen geneigt, Dinge negativ zu sehen. Aber ich habe dir von Gott etwas Gutes zu sagen. Gott hat gesagt, wenn du vor ihm erscheinen wirst, dann wirst du Lob empfangen. Du wirst Lob empfangen. Geh und fordere kein Lob auf der Erde ein. Fordere es nicht ein. Weißt du, früher, als ich junger Prediger war, dann auch während der Bibelschulzeit, habe ich ja schon Gemeinden betreut, eine Gemeinde betreut und eine andere angefangen aufzubauen. So, und ich weiß, es tat so gut, wenn ich dann aus dem Gottesdienst rausging und dann gab es Leute, Herbert, guter Prediger, wenn alle so wären wie du. Hey, ich war noch Bibelschüler, ich habe gedacht, jemand erkennt meine Qualitäten. Jemand weiß, was ich für ein Ass bin. Die meisten erkennen es vielleicht nicht, aber es gibt Leute, die erkennen das. Weißt du, die Leute haben gelobt, aber du hast dir selber auf die Schultern geklopft. Weißt du, aber da hat man seinen Lohn dahin. Da hat man seinen Lohn dahin. Und weißt du, ich habe noch etwas festgestellt. Die Leute, die dir oft am meisten schmeicheln und am meisten auf die Schulter klopfen, sind auch oft die Ersten, die dich verraten und dich hintergehen. Also, diene dem Herrn mit Freuden. Tu dein Werke mit Freuden. Geh vor den Herrn. Tue dein Werk auf der Erde. Lass die Werke Ausfluss deines Glaubens auf dieser Erde sein. Die Werke Gottes, die er bereitet hat vor Grundlegung der Welt, für dein Leben, für deinen Einsatz, für deinen Dienst. Und wisse, es wird Lohn geben für dich. Hallo, es wird Lohn geben für dich. Vergiss es nie, es wird Lohn geben für dich. Ob man dich belächelt, ob man dich für minderwertig betrachtet, es wird Lohn geben für dein Tun. Der Herr ist der Richter und er fordert auf, richtet nicht vor der Zeit. Erlaube dir nicht, ein abfälliges Urteil über den anderen zu erfüllen. Das heißt nicht, dass wir einander nicht ermahnen oder beiseite rufen sollen, wenn Dinge schieflaufen. Aber es ist uns nicht erlaubt, den anderen zu richten. Das ist von Gottes Seite her verboten. Das hat er sich selber vorbehalten. Oder dass, wenn wir fehlerhaftes Verhalten oder Dinge in unserem Leben erkennen, dass wir uns richten und ins Licht bringen und dann vom Herrn Reinigung, Vergebung empfangen. Und 2. Korinther 15, 7. Ihr aber seid stark. Lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. So steht das in meiner Bibel. Es gibt einen Lohn für euer Tun. Es gibt einen Lohn für euer Tun. Wir haben 10 Jahre hier verbracht. Wir haben 10 Jahre hier gebetet, fast oder nicht ganz hier am Bahnhof. Jeden Monat. Wir sind 10 Jahre hier und wir haben nicht ganz die 10 Jahre. Das Wendepunkt ist entstanden hier im Rotlichtviertel. Vielen Menschen wurde gedient. Mit vielen Menschen wurde gebetet. Da sind Leute, wenn du dann das Wendepunkt-Team gesehen hast, dann hast du gesehen manchmal, wie sie da stehen, mit diesen Frauen, die dort auf der Straße sind und wie das Team für sie gebetet hat. Da sind Leute, die sich nicht bekehrt haben, aber die berichteten, du, euer Gebet neulich, ich war so krank, ich bin geheilt worden. Gott hat sie von Krankheiten geheilt. Gott hat Menschen berührt. Menschen in ihren Situationen ist geholfen werden. Menschen, andere wurden begleitet bei Ämtern oder bei sonstigen sozialen Dingen. Verstehst du, wir haben nicht, sage ich mal, die Welle der Erweckungsbewegung Rotlichtmilieu gesehen. Scharenweise kamen die Frauen der Straße und die Männer der Straße und bestürmten die Gemeinde und wollten nur eins, sich bekehren. Nein, Einzelfälle, wo Hilfe und Veränderung und Aussteigen geschehen ist. Aber bewerte die Resultate, die du siehst, nicht gering. Mache sie nicht gering. Und ihr auch vom Wendepunkt-Team, die euren Dienst und euren Einsatz gehabt habt und bei Eis und Schnee und bei Hitze und bei jedem Wetter draußen wird, es gibt Lohn für euer Tun. Eure Belohnung wartet. Und es wird vielleicht manch eine Frau oder manch ein Mann einmal im Himmel aufstehen, wenn du in den Himmel eingehst. Und dann, danke, dass du damals auf die Straße zu mir kamst. Danke, dass ihr gekommen seid und mir die gute Nachricht gebracht habt. Danke, dass du für mich gebetet hast, denn ich wurde heil, meine Seele wurde heil, mein Geist wurde gerettet. Danke für deinen Einsatz. Der Herr hat gesagt, es gibt Lohn für euer Tun. 1. Korinther 15, 58. Meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, seid unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, fast planmäßig hier, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Du darfst wissen, deine Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Hallo, deine Mühe ist nicht vergeblich. Deine Mühe ist nicht vergeblich. Sie ist nicht vergeblich. Der Herr hat es gesagt. Deine Mühe ist nicht vergeblich. Letzter Vers. Du wirst einmal vor ihm erscheinen. Entweder werden wir zu ihm kommen durch die Entrückung oder wir werden zu ihm kommen, indem wir sterben und dann unser Geist voraus, unserem Körper voraus zu Gott geht. Wie auch immer es sein wird, wie wir dort ankommen, wir werden dort ankommen, die wir zu Christus gehören. Wir werden dort erscheinen. Und weißt du, für all deine Mühe, für all deinen Dienst, für all das, was du getan hast, da wird ein Jesus stehen. Und dieser Jesus, der wird sagen, du guter und treuer Knecht. Du gute, treue Dienerin, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Du wirst das aus dem Mund deines Erlösers, deines Retters hören. Du wirst es aus dem Mund deines geliebten Herrn hören. Er wird dich anschauen und ich glaube, es wird der bewegendste Augenblick unseres Lebens sein, wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und er sagt, du treuer guter Knecht, gute, treue Dienerin, über weniges warst du treu. Ja, es sah nicht viel aus, das, was du auf der Erde tatst, dein Einsatz in Gemeinde, das sah nicht viel aus. Man hat keine Resultate gesehen, keine Zelte, die sich füllten durch Evangelisation. Aber du hast deinen Dienst getan. Du hast gesät und du hast gesät und du hast gesät. Was habe ich vor einem Jahr oder zweimal gepredigt? Wir sind, der eine sät und der andere erntet. Der eine sät und der andere erntet. Wir wollen natürlich immer, was wir aussehen, auch ernten. Wenn ich jemanden in Bezug auf Christus angesprochen habe, dann will ich, dass er sich bekehrt und auch in meiner Gemeinde landet. Aber Jesus sagt, das ist nicht so. Es kann so sein, muss aber nicht so sein, zwangsläufig. Denn du hast gesät und da kommt vielleicht einer aus einer anderen Allianzgemeinde und sammelt das Früchtchen ein. Aber verstehst du, was der Herr sagt? Freut euch beide darüber. Beide sollen sich freuen, der gesät hat und der geerntet hat. Der gesät hat und der geerntet hat. Beide sollen sich freuen. Beide sollen sich freuen. Aber du wirst es aus dem Mund deines Herrn hören. Du guter, treuer Knecht, über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Das ist wie die Schwester Toni damals. Sie sagt, Herbert, ich bin da durch. Jesus schaut mich an. Er empfing mich. Er kam mir sogar entgegen. Und er streckte seine Hände aus und er sagt, Toni, so schön, dass du da bist. So schön, dass du bei, wir haben auf dich gewartet. Und sie hat Lob. Und sie sagt, und dann wurde ich belohnt. Ich wurde belohnt für all die Dienste, die ich tat. Für all das. Das hat in der Gemeinde oft keiner mitgekriegt, was ich tue. Und was sie sich um andere Menschen gekümmert hat. Wo sie einfach manches Mal liebende, tröstende Worte gesprochen hat. Das wurde alles im Himmel angeschrieben. Gott sagt, komm, empfange Lohn für dein Tun. Du, Bruder, Schwester, es gibt Lohn für unser Tun. Und nochmal zurück, verliere nicht den Glauben zur Rettung deiner Angehörigen. Fange an, für sie zu beten. Und da, wo der Teufel dir in die Quere kommt, sag ihm, wer der Boss im Haus ist. Sag ihm, die Kinder gehören Gott. Gib heraus, meine Töchter. Gib heraus, meine Söhne. Sie gehören zum Reich Gottes. Sie sind geboren, nicht für die Hölle, sondern für den Himmel. Gib sie heraus in Jesu Namen. Gott erwartet, dass wir plündern gehen. Sei ein Plünderer, plündere die Kerker, plündere die Gefängniszellen. Der Geist des Herrn ist doch auf uns. Er hat uns gesalbt, eiserne Türen zu zerschlagen. Er hat uns eiserne Schlösser aufzusprengen. Er hat uns doch befähigt und gesalbt, Gefangene in Freiheit hineinzulassen. Auszurufen das Jahr der Freilassung. Da steht da ausgerufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Ihr wisst, dieses 50 Jahre Freilassung, was die Schuld, den Schuldenerlass. Geh hin und sage dem im Kerker, Teufel, gib ihm raus im Namen Jesu. Dieser Mensch kommt neu zu Christus oder das erste Mal zu Christus. Und du gehst und sagst ihm ganz klar, hey, das Reich Gottes ist für dich bestimmt. Der Himmel ist für dich bestimmt. Geh ein, komm in die Freude deines Herrn. Und dann hast du einen Diener, mit dem du zusammen dir dienst, mit dem du zusammen Gott dienst. Deine Kinder sind erkauft mit Blut, mit dem Blut Christi. Und sie sind nicht für die Hölle bestimmt. Ich sage es nochmal, deine Kinder, unsere Kinder sind erkauft mit dem Blut Christi. Sie sind erkauft für den Himmel und nicht für die Hölle. Aber lasst uns bitte auch nicht Handlanger des Teufels werden. Lasst uns nicht Steckentreiber sein. Lasst uns nicht Bedränger, nicht Bedroher sein, sondern lasst uns den roten Teppich der Gnade ausrollen. Auch wenn sie es nicht verdient haben. Du hast auch nicht den roten Teppich der Gnade verdient, oder? Du hast ihn nicht verdient. Und Gott, Jesus kam und rollte dir den Teppich aus. In all deinem Müll, in deinem Dreck, in deiner Sünde hat er dir den Weg geebnet, den roten Teppich des Blutes Jesu. Und er sagt, komm, komm in das Reich. Lasst es uns anderen Menschen doch nicht so schwer machen. Lasst uns doch mal den roten Teppich der Gnade und der Liebe ausrollen und es ihnen leicht machen, mit uns zu gehen, mit uns zu laufen und auch so in das Reich Gottes hineingeboren zu werden. Meine lieben Brüder und Schwestern, alles Gute wird offenbar und belohnt werden. Alles Gute wird offenbar und belohnt werden. Auch was hier geschehen ist in den Jahren an Einsatz, auch von diesem Ort unseres Gemeindezentrums aus, wo wir jetzt unseren letzten Gottesdienst haben. Wir haben viele Flyer, Tausende, Hunderttausende sicherlich in die Stadt hineingetragen und ins Land hineingetragen. Wir haben so viel geteilt, wenn wir manches Mal in der Stadt unterwegs waren oder unterwegs sind, im Herrengarten oder wo auch immer. Und du kommst und willst jemandem Flyer geben. Oh, den haben wir schon von euch. Wir haben teilweise Gebiete gepflastert. Wir haben teilweise ganze Stadtbezirke, Briefkasten für Briefkasten, Einladungen in das Reich Gottes verschickt. Und die Ewigkeit wird zeigen, was das für eine Frucht gewesen ist. Aber lasst uns nicht aufhören zu wirken, solange es Tag ist. Es kommt eine Nacht, da kann man nicht wirken. Aber jetzt können wir wirken. Und jetzt sollten wir unsere Ärmel hochkrempeln und sagen, wir gehen weiter. Und ich glaube, wenn wir jetzt in das neue Gemeindezentrum ziehen, dort in die Alsfelder Straße 8 in Darmstadt, in der Nähe vom Messplatz, dann glaube ich, da wird ein neuer Abschnitt unserer Geschichte beginnen. Ich bin sehr gespannt. Es sind Dinge in meinem Herzen, die Gott in mein Herz gelegt hat. Und ich muss sagen, ich bin schon wie ein ungeduldiges Ross. Ich möchte laufen. Es ist so, ich denke mir, ich schar schon mit den Hufen, verstehst du? Ich will sagen, hey, wann macht ihr denn das endlich die Sperre da weg? Ich muss losdüsen, ich habe Dinge zu tun. Und ich glaube, dass Gott uns Menschen schicken wird, wie er versprochen hat, auch aus anderen Gemeinden, die kommen werden und die mit unterstützen, bauen werden. Jemand aus der Schweiz hatte mir gesagt, Herbert, du musst wissen, für den Dienst, den du hast, Gott wird Leute aus anderen Gemeinden in deine Gemeinde bringen. Sie werden dort trainiert werden oder durch manche Dinge bei euch, auch Kurse bei euch durchlaufen. Aber Gott schickt sie euch, damit ihr sie als ein Mitarbeiter in das Reich Gottes einsetzen könnt. Ich bin immer ganz neugierig, wenn auch Leute aus anderen Gemeinden kommen. Ich werbe nicht ab. Leute kommen, bei euch ist so toll. Ja, hier wollen wir jetzt immer bleiben. Dann sage ich, komm ein halbes Jahr und guck, ob du dann immer noch bleiben willst, ob wir immer noch angenehm sind. Komm einfach mal, beobachte uns, schau uns an, prüfe uns, checke uns und dann kannst du es entscheiden. Aber ich weiß, dass Gott es tun wird. Aus denen, die wir zu Christus führen und die auch dazukommen. Und wir werden das Reich Gottes bauen. Wir werden das Reich Gottes bauen. Es geht mir alles viel zu langsam, das muss ich dir ehrlich sagen. Es geht mir zu langsam und ich schar mit den Hufen, Tag und Nacht schon bald mit den Hufen. Und ich möchte laufen. Und deshalb müssen wir die Basis schaffen in manchen Bereichen hier, damit wir dann auch richtig losgaloppieren. Natürlich unter der Leitung, ich hätte fast gesagt unter den Zügeln der Salbung und der Führung des Heiligen Geistes. Denn man kann sich auch zerarbeiten in der Menge seiner Wege und seiner selbstgestellten Aufgaben. Das bringt nichts, das ermüdet nur. Aber wenn wir mit dem Herrn laufen, er bezahlt die Rechnungen und er gibt immer die nötige Kraft. Hallo? Sei treu, auch wenn du in Finanzen in irgendeinem Bereich der Gemeinde verantwortlich bist. Sei treu. Geh Haushalte gut. Ich habe die Tage jemand gesagt, wenn wir mit den Finanzen nicht treu umgehen würden, dann würde Gott ganz einfach mal den Geldhahn zudrehen, damit wir mal wissen, wie sehr wir auf ihn angewiesen sind. Ja? Und ich muss es sagen, wir sind auch keine Bettler, das möchte ich auch sagen. Wir hatten ganz am Anfang unserer Gemeindearbeit, da auf einmal ist das einzige Loch, das wir hatten, das war, als wir in die zweite Bleistraße umzogen. Es ging uns die ganze Zeit gut. Alles war Paletti, alles war top. Alles lief, wir konnten alles bezahlen, wir konnten Projekte machen. Und auf einmal war mies, miesekalt. Ich habe gesagt, Herr, was ist los? Was ist geschehen? Wieso? Du hast uns doch einen Auftrag gegeben. Und ich lehre und glaube, dass du bezahlst. Und dann sagte er, sprich mit dem Gebetsteam. Und dann bin ich mit dem Fürbitteteam, zum Fürbitteteam. Sage ich, betet ihr in Bezug auf Finanzen? Oh ja, Herbert, wir beten. Wir beten, oh Gott, gib uns Finanzen, dass wir keinen Mangel haben. Segne unseren Pastor, dass er keinen Mangel gibt, dem Pastor Finanzen. Wir beten für Geld. Ich sage, das heißt, ihr habt also so Bettelgebete, die ihr da veranstaltet. Ja, wir bitten ihn, dass er das bloß macht. Ja, sage ich, er hat es doch bis jetzt gemacht. Er hat es die ganze Zeit gemacht. Da habe ich dem Fürbitte-Team gesagt, ich verbiete euch zu betteln. Ich verbiete euch zu betteln. Wenn ihr zusammenkommt als Fürbitte-Team, dann dankt ihr Gott für Versorgung. Dann dankt ihr Gott, dass er allen Mangel ausfüllt. Dann dankt ihr Gott, dass er diese Dinge, in die er uns hineinsetzt, auch bezahlt. Dann dankt ihr Gott. Hört auf zu betteln. Sie hörten auf zu betteln, sofort war die Sache wieder in Ordnung. Verstehst du? Und wir können weiter und weiter gehen. Wir sind keine Bettler. Wir sind in das Reich Gottes hineingeboren. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und wenn wir auf Gott hören und das hören, was er sagt, was wir tun sollen, dann wird er auch für die Finanzen sorgen. Aber wir wollen sie auch nicht verschwenden. Ich hasse es. Weißt du, manches Mal lese ich so, dann werden auch teure Suiten gemietet, wo man meint, ja, der Gastsprecher sollte das jetzt haben. Ich bin der Meinung nicht. Ehrlich muss ich sagen, weil ich denke immer an das Schäflein der Witwe. Ich bin kein Armutsknabberer. Ich bin keiner, der sagt, oh, halte die Leute kurz. Nein, absolut nicht. Aber ich bin etwas, wo man ohne Bedacht verschwendet, weil wir haben Verantwortung in den Finanzen. Und wenn du verantwortlich bist, privat in deinen Finanzen, wirst du merken, wie schnell Gott dich über Geistliches setzt. Ich kann mein Geld nicht einfach ausgeben. Ich bin ein Verwalter auch meines Einkommens. Du bist ein Verwalter deines Einkommens. Es ist dir von Gott gegeben. Und Gott will, dass du es treu verwaltest. Und die Frage ist nicht, wie viel will ich oder du spenden? Die Frage ist, Herr, wie viel möchtest du von dem, was du mir anvertraut hast, dass ich hineingebe in dein Reich? Das ist die Frage. Das müssen wir abklären. Und dann haben wir auch Frieden. Dann brauchen wir auch keine verhungerten Kinderbilder gezeigt bekommen und keine Tränendrüsenbilder, wo man uns weich klopft und sagt, oh, Spende, siehst du die Not? Nein, wir müssen unserem Herzen folgen. Ein jeder gebe, wie er sich das im Herzen vorgenommen hat. Aber nimm es dir vor Gott vor. Höre auf seine Stimme und tu, was er sagt. Amen. Ich habe jetzt mal fertig, glaube ich. Du, es gibt Lohn für dich. Es gibt Lohn für dich. Es gibt Lohn für dich. Und alle, die auch in Kummer und Trauer sind, Gott hat dir heute, hör mal auf zu weinen. Hör auf zu weinen und zu trauern. Fange an, den Herrn zu preisen und zu verherrlichen. Er wird deine Umstände, deine Situation verändern. Halleluja.